Ach, Linda, Mensch, ärger dich nicht. Oder
Hey.
doch?
Weiß ich gar nicht, was ich darauf sagen soll.
Du
Das ist ein
ärgerst
sehr
dich
hilfreicher
gar nicht.
Hinweis. Ich ärgere mich doch gar nicht.
Aber würdest du dich jetzt ärgern, wenn wir Mensch, ärgere dich nicht spielen würden?
Manchmal ärgere ich mich schon beim Mensch ärgere dich nicht spielen. Und wenn mir das dann noch jemand sagt während des Spiels, das hebt die Laune nicht, nee.
Aber es gibt ja auch noch andere Spiele, die einen vielleicht noch mehr ärgern. Welche das sind, können wir im Laufe dieser Folge erörtern. Wir sprechen nämlich heute über Brettspiele. Wir haben uns der Herausforderung angenommen, nur über Brettspiele zu reden. Und ihr werdet wahrscheinlich merken, dass wir da selber manchmal ein bisschen Definitionsschwierigkeiten haben, aber wir geben uns sehr viel Mühe und hoffen auch selber noch viel zu lernen. Aber bevor wir einsteigen, möchte ich natürlich wissen, wie es dir geht. Wir haben ja schon gehört, du ärgerst dich nicht, das ist ja schon mal gut.
Genau. Ich ärgere mich auch vor allem nicht, weil ich nächste Woche Urlaub habe. Also wir steuern ja auf das Osterwochenende zu und ich habe da noch eine Woche frei und das freut mich.
Es ist
Und
nicht
ich.
nur das Osterwochenende, es ist auch das Linda-Geburtstagswochenende.
Das stimmt. Das stimmt. Ja, das ist natürlich auch mit ein bisschen Arbeit verbunden, weil ich jetzt tatsächlich mal wieder feiern werde. Leider ohne dich, liebe Nora. Das
Du hast
ist
mich aber
natürlich
auch gar nicht
unentschuldbar.
eingeladen.
Aber du hast doch gesagt, du wärst wahrscheinlich nicht gekommen, also.
Ja, du hättest mich ja trotzdem einladen können.
Ja, das ist natürlich mit ein bisschen Arbeit verbunden, wenn man Menschen zu sich nach Hause einlädt, aber ja, das ist ja auch mit sehr viel Freude verbunden. Deswegen darauf freue ich mich auch. Und ich hoffe, dass das Wetter jetzt ein bisschen frühlingshafter wird, weil hier in Norddeutschland war es. Hey, du schüttelst schon mit dem Kopf hier. Weil hier in Norddeutschland war es sehr nass.
Ich kann jetzt nicht für den Norden sprechen, aber hier für den Südwesten ist für Ostern nicht so gut das Wetter angekündigt.
Na gut, dann bleiben wir halt drin. Dann ist es halt so. Aber für meine Urlaubswoche bitte. Ein
Okay,
bisschen.
ich spreche mit Petrus.
Wie geht's dir denn, liebe Nora?
Ja. Ich freue mich auch auf das lange Wochenende. Und der Urlaub ist noch in weiter Ferne, aber er nimmt Gestalt an. Also das sind schon mal ganz gute Dinge, gute Aussichten auf das restliche Jahr. Ja, sonst, man muss halt irgendwie durch die Arbeitswoche kommen.
Die ist ja nur kurz diese Woche, das ist doch schon
Ja.
mal schön.
Ja, und ich habe eine Konzertkarte für Thrice gekauft. Das heißt, ich habe noch etwas, auf das ich mich freuen kann, wenn das Konzert denn stattfindet. Liebes Corona, mach es bitte möglich. Ja, also ein paar Dinge in der näheren und ferneren Zukunft, auf die man sich freuen kann.
Sehr schön. Das ist immer wichtig, dass man hat, was hat, auf das man sich freuen kann.
Genau. Und wir werden uns ja auch irgendwann dieses Jahr wieder sehen. Darauf kann man sich dann auch freuen.
Ganz genau.
Ja, dann wollen wir doch mal starten. Also, Mensch, ärgere dich nicht, ist schon mal ein Brettspiel. So viel haben wir schon herausgefunden.
Folge zu Ende. Ja, es gibt ja noch mehr Brettspiele als Mensch, ärgere dich
Ach.
nicht. Ja doch, das wollte ich nur nicht unerwähnt lassen. Das ist, auch wenn Mensch, ärgere dich nicht ja sehr, sehr populär ist und auch so ein moderner Klassiker ja ist. Aber wenn man so über Brettspiele nachdenkt, haben wir uns natürlich auch gefragt, wie lange gibt es das überhaupt und was waren so die Ursprünge? Und man kann so ganz im Allgemeinen sagen, dass die ersten Gesellschaftsspiele natürlich mit dem gespielt wurden, was so zur Hand war, sozusagen. Also dann hat man vielleicht was in den Sand gemalt, hat vielleicht mit Steinen oder Stöcken oder Ähnlichem gespielt. Und es gibt zum Beispiel aus dem alten Ägypten ein Spiel, das heißt Senet. Und das wurde bereits auf einem festen Spielbrett gespielt. Und das ist auch ein Vorläufer von Backgammon. Also das ist was immer wieder vorkommt, dass so Spiele vor sehr, sehr langer Zeit erfunden wurden und dann abgewandelt wurden und dann in der heutigen Zeit immer noch gespielt werden. Was ja auch erstaunlich ist eigentlich, in unserer, sagen wir jetzt mal, schnelllebigen Welt, so ganz platt, dass immer noch solche Spiele, die vor Jahrtausenden, Jahrhunderten schon Menschen fasziniert haben, dass die immer noch einen Unterhaltungsfaktor haben irgendwie.
Es gibt ja auch teilweise Belege für Spiele, die sogar vor Christus, sogar vor 4000 Jahren oder so gespielt wurden. Also es hat echt eine sehr, sehr, sehr lange Geschichte und ich wage mich aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, dass Brettspiele so eine der Urformen des Spiels sind, weil natürlich nicht unbedingt mit Brett, sondern dann auch auf dem Boden in den Sand gemalt. Das ist ja auch eine Form von Brett. Also heutzutage hat man halt das Ding, was man dann auf den Tisch legt und muss nicht mehr im Sand spielen. Aber daraus sind ja viele Sachen entstanden, die eben auch noch bis heute überdauert haben.
Genau, ein weiteres Beispiel ist da zum Beispiel Mühle. Also die Vermutung ist, dass das auch über 3000 Jahre alt ist, also auch schon, so wie du meinst, schon sehr, sehr, sehr weit in der Vergangenheit. Und ein Spiel, das heutzutage natürlich immer noch sehr populär ist, ist Schach, oder was die Leute auch immer noch fordert, mental vielleicht, so kann man es ausdrücken.
Das ist ja eine Sportart sogar.
Ja, genau. Und das soll in Indien um etwa 500 nach Christus entstanden sein. Und ich habe tatsächlich diese ganzen Infos habe ich auf der Website gesellschaftsspiele.de gefunden, ganz kreativ. aber das zeigt einfach auch, dass die Leute schon immer gerne gespielt haben. Man denkt sich natürlich auch, warum macht man das? Wieso spielt man eigentlich? Das ist ja eigentlich auch so eine zentrale Frage. Es gibt ja auch Leute, die nicht gerne spielen.
Ja, aber die verstehe ich nicht. Aber wir können die Frage uns ja gegenseitig stellen, weil wir spielen ja beide gerne. Und das, ich kann da natürlich nur für mich reden. Aber es steckt ja auch schon im Wort Gesellschaftsspiel, also das ist ja eigentlich der Überbegriff für Spiele, steckt es ja schon drin. Gesellschaft ist so das Thema. Man hat sofort etwas, auch wenn man sich nicht unterhalten will, man hat sofort Unterhaltungswert irgendwie und ist gemeinsam und ist nicht alleine. Und das ist für mich so das Hauptkriterium. Natürlich will ich auch Spaß haben und Gewinnen ist mir gar nicht so wichtig, muss ich gestehen. Also ich kenne Leute, die verlieren nicht gerne und nicht gut.
Das finde ich sehr anstrengend.
Ja, mir geht es eher um den Akt des Spielens, um dieses Gemeinschaftsgefühl, um dass man irgendwie eine spaßige Beschäftigung hat. Und natürlich ist es schön, wenn man gewinnt, aber es ist auch, das ist ja nur ein Spiel, wenn man verliert, dann spielt man halt nochmal und dann gewinnt man vielleicht.
Genau, also ich glaube, das ist wirklich so der zentrale Punkt, dass man das gemeinsam macht. Es gibt ja auch Brettspiele, Gesellschaftsspiele, die man alleine spielen kann, die dann so adaptiert sind. Ich denke, das ist auch eher eine Sache, denke ich, der Neuzeit, dass man sagt, also okay, viele Leute alleine, die dann auch vielleicht alleine spielen wollen, so.
Mir fallen jetzt gar nicht so viele Brettspiele ein, die man alleine spielen kann. Es gibt Kartenspiele, die man gut alleine spielen kann, so Solitaire, was ja auch schon so heißt, The Game kann man auch alleine spielen, was aber auch ein Kartenspiel ist.
Ja, mir fällt jetzt tatsächlich spontan auch keins ein, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber dieser Gemeinschaftsaspekt, ich glaube, das ist wirklich auch beziehungsfördernd, wenn man halt zusammen spielt und das halt Spaß macht. Also wir haben zum Beispiel mit Freunden von uns so einen regelmäßigen Spieleabend, den wir machen. Und das ist halt auch einfach ein netter Anlass, um zusammenzukommen. Weil klar kann man sagen, okay, wir treffen uns einfach nur und quatschen ein bisschen und meistens läuft es dann ja auch darauf hinaus. Aber es ist halt ein Anlass, man sieht sich und man hat auch einen Anlass, neue Spiele auszuprobieren, neue Spiele zu lernen, weil jeder hat ja auch andere Spiele im Schrank. Oder man kommt halt zu den Klassikern wieder zurück, die man halt jedes Mal gerne spielt. So.
Du sagst ja auch, meistens entwickelt sich es dann dazu, dass man ins Gespräch kommt. Also es ist ja gar nicht mal so, dass man nur spielt, um zu spielen, sondern es entwickelt sich daraus ja auch oft was. Es kommt natürlich immer aufs Spiel drauf an, aber man sitzt ja meistens nicht stillschweigend nebeneinander und schiebt da irgendwelche Steinchen rum, sondern man unterhält sich auch darüber hinaus oder unterhält sich darüber und daraus entstehen ja Gespräche und das regt einen Abend doch auch an.
Auf jeden Fall, aber auf der anderen Seite ist es auch so, wenn dann der Abend fortgeschrittener ist oder man irgendwie gerade nicht so gesprächig ist, ist es halt keine Schande, einfach auch schweigend das Spiel zu spielen. Also ich finde, das ist halt für jemand Introvertiertes wie mich auch sehr angenehm, einfach zu sagen, wir haben diese Sache, die wir jetzt zusammen machen, aber wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit nonstop quatschen, wenn wir nicht wollen. So. Also es hat echt Vorteile auf beiden Seiten.
Ja. Und wir machen das ja inzwischen auch so, dass wir uns über die Distanz hinweg trotzdem noch zum Brettspielen verabreden oder auch Kartenspiele. Es gibt ja online, wir spielen immer über Boardgame Arena, aber es gibt auch, glaube ich, andere Plattformen, auf denen diese Spiele für geringes Geld oder auch teilweise kostenlos online zur Verfügung gestellt werden, weil dieser Markt auch so groß ist, dass man eben auch über die Distanz hinweg spielen kann zusammen und dieses Gemeinschaftsgefühl auch auf die Entfernung hat. Das finde ich auch irgendwie schön, dass wir das weiter beibehalten können.
Ja, das hatten wir ja gerade letztens erst, haben wir einen kleinen Spielenachmittag gemacht. Ich glaube aber auch, dass das, also Boardgame Arena, ich weiß nicht, wie lange es die hier zum Beispiel schon gibt oder dieses Prinzip des über diese Distanz Brettspiele, Gesellschaftsspiele spielen, aber ich glaube, das hat nochmal einen ordentlichen Boom erfahren, einfach durch Corona, durch die Pandemie, die Leute. Ich hab auch mit einer Freundin, die im gleichen Ort wohnt wie ich, habe ich auch Spiele gespielt für Boardgame Arena, als wir uns halt nicht vor Ort treffen konnten. Und schon alleine, als du dann weggezogen bist aus Kiel, war das natürlich eine Notwendigkeit, dass wir das dann auf andere Weise kriegen mit den Spiele spielen. Und so wie halt ich in ganz vielen Artikeln gelesen habe, dass Gesellschaftsspiele richtig gut sich verkauft haben während der Pandemie, denke ich auch, dass dieses über die Distanz spielen auch nochmal einen Boom erfahren hat. Weil so wie wir zum Beispiel, wir sind da ja auch erst, auch weil du in der Pandemie weggezogen bist, aber auch erst in der Pandemie dazu gekommen, online gemeinsam Spiele zu spielen.
Ja, also gerade für Familien oder so ist es ja auch praktisch, um zusammenzukommen, wenn man dann irgendwelche Spiele spielt. Es gibt ja für alle Altersgruppen und für alle Intensitäten, also ob man jetzt Kenner ist oder ob man eher was Einfaches will. Es gibt ja ein richtig breites Spektrum an Spielen und da findet man dann als Familie auch leicht zusammen. Mit meiner Familie ist es alleine schwierig. Also ich bin irgendwie die einzige Spielerin in der Familie, beziehungsweise mein Bruder, mit dem kann man nur kooperative Spiele spielen, weil er nicht gerne verliert.
Und immerhin spielt er gerne dann kooperative Spiele. Ich kenne auch Leute, die nicht gerne kooperative Spiele spielen, weil sie gerne gewinnen.
Ja, aber wenn er gemeinsam mit den anderen verliert, ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Aber, ja. Und meine Eltern spielen irgendwie beide nicht so gerne oder selten. Das hat, glaube ich, eine Generation übersprungen.
Also ich komme, glaube ich, schon aus einer Spielefamilie. Also wir hatten auch immer Spiele und ich weiß auch, dass wir auch ein Spiel des Jahres, ne, erstes Stichwort jetzt, dass wir da auch Sachen im Schrank hatten, die halt dann immer rausgeholt wurden. Auch wenn dann zum Beispiel Geburtstage waren oder so und die Kinder dann irgendwie beschäftigt werden mussten, dann wird dann halt Spiele gespielt oder so. Und das ist immer was mir immer Spaß gemacht hat. Und wir hatten dann ja auch, wie du meinst, für jede Altersklasse dann hat man halt dann Spiele und das ist schon sowas, was wir in der Familie schon immer gern gemacht haben und was ich jetzt immer noch total gerne mache, wenn, sagen wir jetzt mal, ich bin zu Weihnachten zu Hause und irgendwann kommt dann so ein paar Punkte, nachdem wir dann das Eis gegessen haben, so okay, jetzt werden die Würfel rausgeholt, wir kniffeln jetzt. Klar, das ist ein Würfelspiel, aber das ist halt so ein, darauf kann man sich verlassen. Das hält die Stimmung hoch sozusagen.
Ja. Was auch zum Thema Familie noch, was ja jede Familie, glaube ich, irgendwie in irgendeiner Form im Spieleschrank hat, ist so eine Spielesammlung. Das gehört irgendwie in jeden Haushalt und natürlich eine Packung Kartenspiel, Kartendeck. Also gerade so, Mensch, ärgere dich nicht, ist ja da dann drin. Oder was auch wir früher hatten, ja, diese ganzen Klassiker. Ob es jetzt diese ganz alten Klassiker sind oder diese moderneren Klassiker wie auch Fang den Hut oder so, was dann alles so Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden ist. Das hat irgendwie jeder. Und das wird ja auch immer wieder in neuer Auflage produziert, sodass es eben die weiteren Generationen dann auch wieder im Spieleschrank haben.
Ja, es gibt wirklich so Spiele, die einfach so die Zeit auch überdauern, ne? Also wo man weiß, da kannst du jetzt eine alte Ausgabe irgendwo finden, aber du kannst genauso gut jetzt eine 2022 eine neue Edition irgendwie mit neuen Spielfiguren kaufen oder so. Und was ja auch damit zusammenhängt, dass im Anfang des 20. Jahrhunderts so viele neue Gesellschaftsspiele gab, ist ja auch einfach, weil die Leute Freizeit hatten, also mehr Freizeit, um Spiele zu spielen. Das ist ja auch ein großer Faktor. Nicht nur, dass man vielleicht anno dutzendmal schon Spiele gespielt hat, um, weiß ich, gemeinschaftlich was zu machen, ein bisschen Spaß zu haben oder so. Ist so Anfang des 20. Jahrhunderts so das Prinzip Freizeit ja so erst so richtig entstanden durch beschränkte Arbeitszeiten und so weiter, ne? Und deswegen gab es dann so einen Boom von Spielen, weil die Leute einfach auch Zeit hatten, zu spielen und Zeit zusammen zu verbringen. Und es noch nicht so viele Ablenkungen gab wie jetzt gerade. Also klar, jetzt gerade ist auch wieder ein Spieleboom, aber das ist ja, wenn du einen Fernseher hast zu Hause, ist die Auswahl zwischen Fernseher und Spiele fällt meist doch zugunsten des Fernsehers aus, denke ich.
Ja, und mittlerweile finde ich, dieser Spieleboom jetzt ist auch nicht mehr überschaubar. Also ich gehe super gerne in Spieleabteilungen und gucke mir an, aber es erschlägt einen halt. Man kann auch nicht so richtig rausfiltern, was ist jetzt neu. Es gibt einfach Spiele, die sieht man irgendwie immer, die sind da immer, und dann wechselt sich das restliche Programm immer so ein bisschen ab, weil entweder halten sie sich nicht gut oder sind dann in einem Jahr wieder out. Und ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren nicht so viel rausgekommen ist, was wirklich mal zu einem Klassiker wird, weil es einfach eine breite Masse ist.
Die Zahl, die ich gefunden habe in einem Artikel, war, dass in jedem Jahr in Deutschland 350 Spiele rauskommen, was ja extrem ist. Das ist ja mehr als Tage im Jahr. Also, warte, 365? Nein, nicht ganz, sorry. Siehst du, also mit mir sollte man keine Rechenspiele spielen. Oder vielleicht gerade deshalb. Also, dass das einfach ein riesiger Markt ist, den man nicht überschauen kann. Aber eine Instanz, über die wir in unserer allerersten Folge schon gesprochen haben, das Spiel des Jahres, das ist natürlich etwas, was da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringt und so ein bisschen rausfiltert, was sollte man spielen, was sollte man im Blick behalten.
Genau, das sind ja immer, also nicht unbedingt nur das Spiel des Jahres, was dann ausgezeichnet wird, sondern auch die Nominierungen sind ja meistens auch so gut, dass man sie mal ausprobieren sollte. Aber selbst da, ich komme da auch nicht mehr hinterher. Das sind ja, glaube ich, immer 6 Nominierungen. Oder vielleicht auch nur. Oder ja. Es sind auf jeden Fall ein paar. Und irgendwie vergeht die Zeit dann doch so schnell und man hat gar nicht die Gelegenheit, das alles auszuprobieren. Weil man kann ja auch nicht jedes Spiel kaufen.
Das ist auch einfach zu teuer. Also Spiele sind ja
zu teuer und zu groß. Ja. Wo willst du das dann alles hinstellen?
Also wir haben uns ja gerade erst einen neuen Schrank gekauft und ich hoffe, dass alle Spiele reinpassen. Das ist so eine große Frage.
Ja, und man muss ja auch immer jemanden finden, mit dem man es dann spielen kann. Es gibt mehrere Faktoren. Aber ich möchte auch ein Spiel jetzt mal nennen aus der jüngeren Zeit, über das wir auch, glaube ich, schon geredet haben, Azul. Bei dem ich noch am ehesten davon ausgehe, dass es sich über die Jahre hält, weil es wurde, glaube ich, 2018 rausgebracht oder zumindest ist es da Spiel des Jahres geworden. Und seitdem gibt es mindestens 2 andere Versionen. Also das ist immer so ein bisschen ein Ritterschlag, finde ich, wenn ein Spiel sich so gut verkauft, dass es eben dann auch nochmal eine neue Version gibt oder eine Erweiterung oder so. Also dann weiß man, okay, das ist ein Spiel, das gibt es auch in 20, 30 Jahren noch, weil es funktioniert einfach auch in anderen Versionen.
Wenn wir schon bei Azul sind, finde ich, kann man da auch ganz gut dran zeigen, warum das so erfolgreich ist. Weil das ist ja ein Spiel, das ist ein Legespiel, ja. Also man hat Steine, die man aufs Spielfeld legt.
Da müsste man jetzt nochmal die Definition angucken.
Man legt Dinge wohin. So.
Weil ein Legespiel an sich ist ja eher sowas wie Carcassonne, wo das Spiel zusammengelegt wird.
Ja, gut. Ja, wenn man das so sieht, aber ich wollte eigentlich eher darauf hinaus, wie der Spiel abläuft. Also man hat Fliesen, die man auf ein Spielbrett legt und dadurch kriegt man Punkte, je nachdem, welche Steine dort liegen und in welcher Kombination. Und das kann man sehr, sehr einfach lernen. Also man kann es dann, ich glaube, man kann es sehr, sehr strategisch spielen, wenn man will. Und auch kooperativ oder unkooperativ, je nachdem. Aber es ist sehr einfach. Also das kann man wirklich auch schon schnell und früh lernen, denke ich.
Ja, das ist auch sowas, was eigentlich jeden ansprechen sollte, außer die Leute, die nicht gerne verlieren. ich habe da Erfahrungen gemacht. Weil das eben, wie du ja auch schon gesagt hast, man kann es total strategisch, man kann sich genau einen Plan machen, okay, ich sammle jetzt diese Farbe, ich lege die so und so. Natürlich gehört auch Glück dazu, weil man nicht immer die Steine kriegt, die man gerade haben möchte. Und man kann dann auch gucken, okay, mein Gegenspieler hat gerade das, dann nehme ich ihm jetzt das weg. Also man nimmt halt immer Steine aus der Mitte und das könnte sein, dass der andere die auch gerade will. Also man kann da ziemlich viel dabei denken, aber man kann auch das Ganze spielen, ohne dabei zu denken. Also man kann auch einfach nur nehmen, was gerade da ist und das irgendwie hinlegen und dann mit Glück trotzdem gewinnen.
Genau, und ich weiß gar nicht, ich habe halt das Gefühl, das ist so ein Spiel, das... Es ist halt auch ein Spiel, was schnell geht. Ne? Also da spielst du jetzt nicht 10 Stunden dran oder so. Ich finde, das ist auch ein großer Vorteil und was Leute auch gut finden an dem Spiel. Und wir haben ja sogar eine Online-Version gefunden, die man spielen kann. Das war natürlich auch ein großes Glück.
Vielleicht können wir ja gleich noch eine Runde spielen und nehmen das mit auf.
Oh Gott. Genau, es ist halt wirklich so, wenn man sich so die Spiele des Jahres anguckt, seit 79 sind da wirklich einige dabei, die man kennt und die auch noch da sind, in Anführungsstrichen, die weiter bestehen. Siedler von Catan oder Catan, wie es ja jetzt genannt wird. Das ist ja so ein Beispiel, was ja super populär ist.
Tausend Erweiterungen und verschiedene Formen und es ist eigentlich ein Universum geworden und gar nicht mehr ein Spiel.
Ich habe auf jeden Fall den Überblick über die Erweiterung verloren. Das
ist auch schon lange.
Aber auch, weil das ist auch ein Spiel, was sehr variabel ist, ne? Und was ja auch spannend ist, weil man die, man kann ja auch nach verschiedenen Regeln spielen. Man kann verschiedenen Spielaufbau machen und dadurch kann sich das Spiel immer wieder verändern. Also eigentlich brauchst du, man die Erweiterung kaufen und das ist auch schön, aber theoretisch muss man das gar nicht, weil man schon mit diesem grundlegenden Spiel halt schon sehr, sehr viel machen kann und das sehr, sehr abwechslungsreich ist, finde ich.
Ja, was mich bei dem Spiel stört, ist, dass es erst ab 3 Personen geht.
Das stimmt. Das ist ein großes Manko bei manchen Brettspielen, das uns das Leben schwer macht als 2 Personen, die zusammen spielen wollen. Ja.
Aber wenn man jetzt Alhambra, was ein Legespiel ist und kein Brettspiel, nähme, was ja auch erst ab 3 Personen ist, wir spielen es trotzdem immer zu zweit und es funktioniert das auch. Halt.
Das geht halt trotzdem. Wir haben jetzt ein bisschen, du hast ja schon gesagt, dass Azul so ein tolles Spiel ist und ich würde jetzt gerne nochmal auf modernen Klassiker eingehen. Was hältst du von Monopoly?
Ja, ich glaube, das war auch das, was ich am Anfang beim Einstieg meinte, dass das einen gerne mal ärgert. Mehr als Mensch ärgere dich nicht, oder? Ich glaube, an Monopoly sind schon Beziehungen kaputt gegangen. Ich weiß es nicht, ich spiele es sehr, 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 sehr selten. Ich glaube auch, wir haben das noch nie zusammen gespielt, oder? Mhm, also ich habe ja sogar eine Ausgabe, Karlsruher Ausgabe. Das ist ja auch sowas, das ist ja auch ein Universum. Es gibt von jeder Stadt eine Edition oder auch von Disney oder was weiß ich was. Also es gibt einfach so ein breites Spektrum und man kauft sich mittlerweile, glaube ich, nur noch, weil man eine Stadt besonders gut findet und diese klassische Version ist nicht mehr so spannend.
Ich habe tatsächlich letztes Jahr ein Feuerwehrmonopoly gekauft, was auch sehr schön war. Das ist wirklich, und ich habe letztens erst ein Hello Kitty Monopoly gesehen online. Oh. Aber es war ausverkauft.
Oh. Ja, aber das ist halt eher so ein Kultding. Es geht nicht mehr um das Spiel, weil du spielst es eigentlich nie.
Weil du es weißt, halt lange dauert.
Es das dauert halt lang und das führt irgendwie immer zu Ärger, weil... Oder es zieht sich einfach so und man hat irgendwann keine Lust mehr und ist schlecht gelaunt. Also es hat bei mir nicht so schöne Erinnerungen.
Ich habe tatsächlich auch hier zu Hause ein Anti-Monopoly, wo man entweder als Kapitalist oder als Nicht-Kapitalist spielen kann, was auch sehr spannend ist. Aber das ist wirklich, ich habe das Gefühl, bei jedem Spieleabend, wo man dann, weil es hat ja auch eigentlich jeder Monopoly zu Hause, in was für einer Form auch immer. Wenn du fragst, wollen wir Monopoly spielen, dann ist schon so, oh. Weil man schon weiß, das ist eine lange Veranstaltung.
Und trotzdem verkauft sich das Spiel einfach so gut. Das ist ja, irgendwie, es ist ein Phänomen.
Was ich sehr, sehr empfehlen kann, wenn man das Prinzip von Monopoly mag, aber keinen Bock hat auf stundenlanges Spielen, soll man sich das Junior Monopoly holen. Das ist richtig niedlich. Da gibt es dann einen kleinen Jahrmarkt, auf dem man so langläuft und dann, man hat nur sehr kleine Geldbeträge, weil du dann halt die Fahrgeschäfte bezahlst und so. Es ist halt natürlich viel einfacher, weil es für Kinder gemacht ist und es geht schneller, aber trotzdem hast du diese Erfolgserlebnisse, wenn du dann auf die Wundertüte gehst und dann das ganze Geld einheimsen kannst und so. Also das finde ich, immer noch super, das Spiel.
Jetzt können wir daran anschließend ja auch die Frage stellen, warum ist das jetzt ein Spiel, was einen vielleicht unglücklich macht?
Monopoly, meinst du?
Ja, oder warum will das immer keiner spielen?
Also mein Reflex ist zu sagen, weil es langwierig ist, weil du sehr viele Schritte durchgehen musst, bis du was geschafft hast. Und wenn du halt Pech hast, weil es auch ein Glücksspiel ist und du dann nicht genug Geld hast, dann kriechst du da rum mit deinen zwei Häuserchen und du kriegst halt kein Geld rein und dann bist du schon zum Scheitern verurteilt. Und das sieht man dann halt schon so frühzeitig und denkt sich so, oh super, jetzt muss ich hier noch eine halbe Stunde sitzen, während die anderen mich fertig machen.
Also so. Aber ist das dann auch zu nah am echten Leben dran?
Oh Gott, ist das ein Metapher auf das Leben? Oh Gott. Ja, weiß ich nicht. Wenn man es negativ sehen will, vielleicht.
Ja, aber meine Frage zielt auch darauf hin, dass es ja Leute gibt, die nicht gerne spielen. Darüber haben wir ja vorhin auch schon geredet. Was gibt es für Gründe, warum man nicht gerne spielen mag? Ist es das, weil es zu lang dauert, weil es zu viel Zeit wegnimmt, weil man das Gesellschaftliche nicht mag, weil man nicht gerne verliert? Also mir leuchtet das irgendwie nicht so richtig ein.
Da hätten wir jetzt jemanden einladen müssen, der nicht gerne spielt. Aber was ich so ein bisschen vermute, ist, dass es so ein bisschen zwecklos für manche Leute wirkt. Also es ist ja wirklich was, du setzt dich hin und du spielst und außer, dass du gemeinsam Zeit verbracht hast mit anderen Leuten und vielleicht das Erfolgserlebnis hast zu gewinnen und dein Hirn vielleicht ein bisschen anstrengst, weil du strategisch versuchst zu spielen, mehr kriegst du da ja nicht raus. Das ist ja wirklich Zeitvertreib eigentlich. Und vielleicht ist das für die Leute...
Zeitverschwendung.
Genau, dann für die Leute halt Zeitverschwendung vielleicht.
Ja, aber mit den Argumenten kann man auch sagen, es lohnt sich nicht, ein Buch zu lesen oder einen Film zu schauen. Also
genau, ich finde das immer so schön, wie du sagst, wenn das Kunst was mit einem machen muss, so, ne? Also dass das eigentlich ja der Hauptzweck ist von Kunst. Und ich finde, das ist ja mit allen Sachen so, die man zum Spaß macht oder die man macht, so wie jetzt Brettspiele oder so, dass man halt... Was macht das mit mir so? Ne? Gibt mir das ein gutes Gefühl? Oder strenge ich mich halt mental an, um das zu gewinnen oder so? Es geht ja um den. Es ist ja auch wieder. Es ist eigentlich ja so ein Achtsamkeitsding auch wieder, wo man sich halt auf eine Sache konzentriert.
Ja, ja, es kommt immer ganz drauf an, was für ein Spiel. Mhm. Hast du dann irgendwie ein Lieblingsspiel?
Ein Lieblingsspiel?
Ein Lieblingsbrettspiel.
Es ist schwierig, weil es so viele gibt. Und ich hätte vielleicht vorher mal hier in meinen Karton, weil die Spiele sind noch nicht ausgepackt, weil der Schrank ja noch nicht da ist, vielleicht mal in den Karton gucken sollen. Aber was ich richtig gerne spiele, aber was ich nur bei meiner Oma spiele, weil die Einzige ist, die das hat, ist Malefiz. Hast du das schon mal gespielt?
Nee, aber ich hab's.
Das ist also ein Spielfeld, ja, wo man, es ist so ein bisschen wie Mensch, ärger dich nicht, nur ist das Spielfeld ein bisschen verschachtelter aufgebaut und dann muss man über das Spielfeld gehen und dann hat man Steinchen, die man den anderen in den Weg legen kann, damit sie nicht das Ziel erreichen und man selber versucht, das Ziel zu erreichen. Und das ist, kann auch lange dauern, aber das ist irgendwie, also ich mag das tatsächlich lieber als Mensch, ärger dich nicht.
Ich finde das jetzt interessant, weil du ja eigentlich eine kooperative Spielerin bist und dann
ja.
ein Spiel nennst, bei dem du anderen Leuten Steine in den Weg legst.
Das ist echt so. Es ist echt so. Es ist halt so auch so spannend. Es passiert halt auch immer wieder was anderes und du versuchst dann dich zwischen den, aus den ganzen Steinen wieder rauszuklauben, die der andere dir in den Weg gelegt hat. Und ich finde das, also das habe ich in meiner Kindheit halt ganz viel gespielt und ich mag das immer noch total gerne.
Und das heißt, wenn in den Spielregeln steht, dass man nicht kooperativ spielen soll, dann machst du es auch. Aber wenn man kooperativ spielen kann.
Das ist eigentlich mein Reflex, ja. Eigentlich ist mein Reflex zu sagen, ich will dir nichts Böses in dem Spiel. Also so spiele ich eigentlich immer. Auch, das ist auch, also das ist jetzt wieder ein Kartenspiel, aber auch wenn wir Skippo irgendwie in der Familie spielen, dann ist mein Reflex eher zu sagen, guck, du musst deine Karte da hinlegen, anstatt es nicht zu sagen, sodass die Person dann die Karte nicht weglegen kann. So. Also das, weiß nicht, aber das liegt, glaube ich, auch einfach in der Familie, weil wir immer alle kooperativ gespielt haben.
Ja, ich bin ja auch eher Typ kooperativ, aber ich glaube, ich stelle mich da auch gerne auf meinen Gegenspieler oder Gegenspielerin ein, wenn diejenigen nicht kooperativ spielen, dann kann ich da auch knallhart sein.
Ja. Das verliert man ja immer.
Aber wir gehen halt fair miteinander um eigentlich.
Genau.
Müssen wir mal versuchen, Malefiz zusammen zu spielen, ob wir dann immer noch fair miteinander umgehen.
Und ob wir dann 10 Stunden später da sitzen und noch nicht mehr befreundet sind.
Das kann ja auch passieren bei Spielen.
Hast du denn ein Lieblingsspiel, was dir jetzt so spontan einfällt?
Also Azul gehört schon irgendwie mit zu meinen Lieblingsspielen, glaube ich. Und Catan finde ich schon auch ziemlich gut, aber dadurch, dass ich es halt irgendwie nie spielen kann, weil ich sehr selten zu dritt bin, gerät es bei mir immer so ein bisschen in Vergessenheit und ich weiß gar nicht mehr, wie es geht. Ich weiß nur, dass es mir immer Spaß gemacht hat. Und ein Spiel, das vielleicht auch nicht so bekannt ist, ist Ulysses oder Ulysses, bei dem man da spielt man auch nicht kooperativ, weil man sich auch immer wieder Steine in den Weg läuft, im wahrsten Sinne des Wortes.
Man läuft sich Steine in den Weg.
Man stellt sich, ja. Begibt man sich quasi auf Kreuzfahrt und hat aber nicht jeder seinen eigenen Spielstein, sondern man teilt sich die Spielsteine quasi und man muss halt selber irgendwie versuchen, an die Ziele, die man erreichen will, zu kommen. Und das gestaltet sich dann manchmal schwieriger, weil man dann auch anderen Leuten Plagen in den Weg legen kann und dann verschiedene Strecken quasi damit sperrt. Und ja, man muss es spielen, um es zu verstehen. Das ist ganz oft mein Prinzip. Man muss ein Spiel erstmal spielen, um es zu verstehen, weil ich verstehe Anleitungen grundsätzlich nicht.
Also wenn die Anleitung zu lang ist, dann ist das immer schon, hat es nicht so viele Erfolgsaussichten, finde ich.
Ja, wenn wir irgendwelche neuen Spiele zusammen ausprobieren, dann schalte ich immer so nach der Hälfte der Anleitung ab und denke mir so, komm, können wir jetzt einfach spielen? wir probieren es einfach aus, irgendwann wird's klar.
Ja, das ist auch das Beste, glaube ich, weil sonst, also am besten finde ich echt, das ist natürlich aber auch wieder, das ist natürlich der Nachteil bei Brettspielen, weil die meisten doch ein bisschen komplexer sind als Würfelspiele oder Kartenspiele, weil es gibt ja so ganz viele Spiele, so in kleinen Boxen, ich weiß, ich kann den Spieleverlag gerade nicht nennen, aus dem Kopf, aber wo die Anleitung echt so ein kleiner, zusammengefalteter Zettel ist, den faltest du einmal auf, liest einmal durch, fertig, hast verstanden. Und das ist natürlich der Vorteil, wenn du einen simplen Spieleaufbau hast und weißt dann irgendwie nur irgendwas erwürfeln musst. Oder
so. Ja, wenn schon alleine eine Seite beschreibt, wie du das Spielfeld aufzubauen hast. Dann
ja. Aber das ist ja der große Vorteil, den wir entdeckt haben bei Plattformen wie Boardgame Arena, die die Regeln durchsetzen. Ja, also du musst dir ja die Regeln eigentlich gar nicht durchlesen bei vielen Spielen, weil das Spiel es für dich macht und du bist einfach nur da, sagst, ich bin wir sind zwei SpielerInnen und dann startet das Spiel und mit der Zeit findet man raus, wie es funktioniert, weil man einfach muss und weil das Spiel die Spielzüge dann selber macht oder einem sagt, okay, du musst jetzt, mach drei Aktionen, viel Spaß.
Und mittlerweile gibt es auch oft Videoerklärungen, Videoanleitungen, das finde ich auch ganz gut.
Das ist auch häufig das Beste. Also ein Spiel, bei dem ich mir jetzt nicht sicher bin, ob das als Brettspiel kategorisiert wird, aber das heißt Flügelschlag, das war, boah, ich weiß nicht, ob das auch schon mal
Kennerspiel. Spielt.
Kennst
war
du?
Kennerspiel war
Kennerspiel, genau. Und da geht es halt um Vögel und die muss man auf einen, da hat man Karten, die nimmt man und dann kann man die Vögel ausspielen, die haben bestimmte Eigenschaften und so. Und das jetzt hier in diesem Podcast zu erklären, würde auch nicht funktionieren, weil es super kompliziert ist. Aber wenn man erstmal, ich habe es dann von einer Freundin erklärt bekommen und dann habe ich es mit meiner Mutter gespielt und habe es ihr halt erklärt. Und es ist halt einfacher, wenn man es spielt und wenn eine Person schon weiß, wie es geht. Und das finde ich ist häufig bei Spielen so, dass du viel einfacher reinkommst, wenn jemand anderes sagt, ja, das Spiel ist super, komm, wir spielen jetzt zusammen und ich weiß, wie es funktioniert.
Das stimmt, ich kann nur leider nicht so gut erklären. Aber wir haben es bisher immer irgendwie hingekriegt.
Ja, genau.
Jetzt erstmal schweigen, ich gucke zumindest meine Spiele an.
Genau, ich gucke gerade meine Liste hier, ob ich irgendwas vergessen habe.
Das Thema ist Thema Autorenspiele. Ich glaube, das haben wir jetzt noch nicht angesprochen, weil wir auch, du meintest ja gerade eben, glaube ich, dass Brettspiele oft auch ein bisschen mehr Aufwand.
Komplexer sind?
Komplexer, genau, danke. Sind. Und das stimmt ja eigentlich nicht, weil jetzt Mensch ärgere dich nicht oder keine Ahnung, Mühle und so kenne ich jetzt nicht so gut. Schach natürlich ist komplex, aber nicht alle Brettspiele, gerade die klassischeren, die sind jetzt nicht unbedingt so kompliziert oder komplex. Aber diese neueren Klassiker, also sowas wie Catan oder was so in den 90ern auf den Markt kam, in den frühen Nullerjahren, die sind dann schon wieder ein bisschen komplexer und das sind eben diese Autorenspiele. Dazu hast du dich ein bisschen informiert.
Ja, das ist eher eine spannende Entwicklung, weil wir ja schon gesagt haben, es gab ganz, ganz alte Spiele, die die Menschheit schon immer gespielt hat und daraus wurden dann modernere Spiele entwickelt, so wie Mensch, ärgere dich nicht oder Mühle. Also Mühle gab es in der Urform und gibt es jetzt immer noch. Aber dann so in den 90ern kam halt auf, dass Spiele auch mit bestimmten Autoren verbunden werden, dass Personen hauptberuflich oder nebenberuflich Spieleautoren waren, dass das ein tatsächlicher Beruf war und dann auch die Namen damit verbunden wurden. Ich weiß gar nicht, weißt du aus dem Kopf, wer Siedler von Catan erfunden hat?
Klaus Teuber.
Genau. Siehst du, das hätte ich jetzt nicht gewusst, aber es ist halt ein Name, den man kennt und dadurch außer ich, außer mir. den Nora kennen, so. Ganz
spielisch. Ich würde sogar sagen, dass ich relativ viele Spieleautoren kenne und dann auch immer merke, ah, okay, der hat auch das Spiel gemacht.
Genau, weil sie vielleicht auch vom Prinzip ähnlich sind oder von der Aufmachung her. Und du verbindest das mit denen und das sind auch häufig die Spiele, von denen es dann nachher Erweiterungen gibt oder die weiterentwickelt werden und von denen es dann noch ein Kartenspiel und Würfelspiel und was auch immer alles gibt. Also, dass man tatsächlich jemanden als Erfinder so herausstellt, das ist erst so seit den 90ern in Deutschland so.
Ja, und ich glaube auch, dass das mittlerweile, also es ist immer so, also bei jedem neuen Spiel, es steht ja immer der Autor drauf oder die Autorin, wobei es ist schon eher eine Männerdomäne. Aber es muss ein geiler Beruf sein.
Ja, obwohl ich es mir auch schwierig vorstelle, weil du ja wirklich so aus dem Nichts was versuchst. Ne? Ja. Also klar baust du auf so einer Historie von Spielen auf, aber du willst ja auch was originell Neues wieder schaffen. Deswegen stelle ich mir das auch sehr schwierig vor. Vor allen Dingen bei Brettspielen. Bei Würfelspielen kann ich mir auch ein Prinzip überlegen, wofür man Punkte kriegt. So. Das ist, finde ich, nicht so kompliziert. Aber bei Brettspielen, finde ich, ist das schon mal ein bisschen Musst ja auch, das Brettspiele hängen ja auch irgendwie mit einer Geschichte zusammen. Du willst ja irgendeine Geschichte erzählen. Du hast ja immer dein Heftchen, wo dann die Anleitung drin steht, und da steht da so, du bist in Portugal im so und so vielen Jahrhundert und versuchst Fliesen zu finden.
Obwohl das ja am Spielprinzip nichts ändert.
Nee, aber du musst irgendwie einen Kontext schaffen, in dem du das machen musst, was du da machen musst in dem Spiel.
Man kreiert dadurch ja auch eine gewisse Stimmung.
Auf jeden Fall, ja. Was mich nochmal zu einem anderen Punkt bringt, eine Stimmung herstellen, das ist ja auch ein Trend gewesen in den letzten Jahren, diese Escape-Spiele und so, die man ja eigentlich in Escape-Räumen spielt im richtigen Leben, wo man dann ein Rätsel hat und dann muss man versuchen, sich in einer Stunde, glaube ich, meistens aus einem Raum zu befreien. Und das Prinzip gab es dann ja auch irgendwann für zu Hause als kleine Boxen, die man dann Rätsel lösen musste, bestimmte Hinweise auswerten musste und so weiter. Und das ist ja auch eine gewisse, also eine ganz bestimmte Atmosphäre, die da erzeugt wird.
Ja, ja. Es gibt ja unglaublich viele Versionen davon, aber so ganz leuchtet mir das als Brett oder Karten oder was weiß ich was für ein Spiel, Gesellschaftsspiel, nicht so ganz ein, weil es ist ja eigentlich, produzierst nur Altpapier, weil du es nur einmal spielen kannst.
Es kommt darauf an, es gibt auch schon Anbieter, die das, bei denen du das mehrfach spielen kannst, wo du dann vielleicht ein Element hast, was sich immer wiederholt, so ein Decoder, den du dann halt für viele Spiele verwendest und holst dir dann halt nur eine Erweiterung, um was anderes spielen zu können. Und bei manchen, da musst du die Sachen auch nicht auseinanderschneiden oder so, glaube ich. Kannst die dann nochmal jemand anders geben zum Spielen. Aber es ist natürlich eine einmalige Sache für dich selbst.
Ja, es ist ein bisschen schade drum.
Aber es ist halt auch, hat auch so einen Event-Charakter natürlich. Ne? Wenn ich in ein Escape Room gehe irgendwo, dann kann ich da auch nur einmal hingehen. Aber wenn ich dann bei einem Spieleabend so ein Escape-Spiel spiele, das hat gleich einen ganz anderen Touch irgendwie, wenn man so ein ganz spezifisches Ziel hat, wo man wieder kooperativ drauf hinarbeitet.
Ja, solche kooperativen Spiele sind ja auch beliebt. Ist nicht auch Pandemie?
Das habe ich noch nie gespielt. Ich auch aber nicht. Ich würde es so gerne mal spielen. Ich glaube, ein Freund von uns hat das. Ich glaube, da muss ich mich mal ranhauen. Ich will das mal spielen.
Ich glaube, mein Bruder spielt das sehr gerne, der ja nicht gerne verliert, was sehr naheliegend ist. Und ich glaube, wir haben mal irgendeine Version davon gespielt, aber ich habe nicht so richtig reingefunden, weil das ist halt auch so ein, hat auch, glaube ich, so einen Event-Charakter, wenn ich es jetzt nicht mit irgendwas verwechseln, dass man halt quasi nach einem gewissen Spielprinzip irgendwas gemeinsam erreichen muss. Und dazu muss man natürlich längere Zeit an einem Projekt in Anführungsstrichen dranbleiben, was natürlich das Gemeinschaftsgefüge nochmal stärkt. Aber wenn man eben als Außenstehender da keinen so einen Freundeskreis hat, ja, spielen kann.
Du musst dir mal eine Spielegruppe suchen. Mach das jetzt endlich mal.
Ja. Ja, die ganzen Spiele in meinem Regal warten ja darauf, endlich mal wieder entstaubt zu werden.
Ja.
Ich habe ja auch eine Version von Azul, die ich noch gar nicht gespielt habe. Das mit geht Kirchenfenstern.
Das geht ja gar nicht. Nee.
Hast du denn noch irgendeine tolle Empfehlung?
Ja, tatsächlich was wir über Boardgame Arena entdeckt haben. Und was ich total klasse fand, weil manchmal ist es ja auch ein bisschen schwierig, wenn man die Regeln sich nicht durchliest und das Spiel dann einfach vor sich hinspielen lässt. Und dann versteht man die Regeln auch einfach gar nicht. Wir haben ein Spiel, das heißt Quetzal, gespielt. Da habe ich die Regeln immer noch nicht verstanden. Aber das Spiel spielt ja für uns, deswegen funktioniert das halt irgendwie. Aber meine Empfehlung ist eigentlich Off the Rails. Da geht es um Kobolde, die versuchen, Edelsteine zu klauen. Und die fahren
viel niedlicher, als es eigentlich ist.
Ja, da fahren dann so auf einem Spielbrett kleine Loren durch die Gegend, wenn man denen Schienen hinbaut. Und dann, also baut man sich Schienen hin, dann kann das kleine Wägelchen durch die Gegend fahren und dann fährt das über die Steine rüber und sammelt die Edelsteine auf. Fährt dann wieder ins Häuschen, lädt die Steine ab und dadurch kriegt man Punkte. Und auch indem man dann bestimmte Missionen erfüllt und so. Und dann im Laufe des Spiels wird halt irgendwann dieser Steinbruch einbrechen. Und das wird dann irgendwann angekündigt nach einer bestimmten Kartenzahl, die aufgedeckt wurde. Und dann, ja, dann wird das Spielfeld halt sozusagen immer kleiner und man hat halt Gefahr, mit seiner Lore in den Abgrund zu fahren. Und das ist, ich finde das Spielbrett einfach schon so niedlich und irgendwie diese Gestaltung mag ich gerne und ich habe tatsächlich mich informiert, ob man das Spiel richtig kaufen kann. Aber weil das so ein Kickstarter-Ding war, also Crowdfunding, wo die Leute halt Geld dafür gegeben haben, dass das Spiel realisiert wird, wird das leider nicht massenmäßig produziert. Das ist halt so ein Einzelding gewesen. Aber der Spieleautor hat es halt irgendwie geschafft, dass es auf Boardgame Arena gelandet ist. Deswegen, irgendwann werde ich das Spiel besitzen, aber bis dahin müssen wir es online spielen.
Ja, wir ja sowieso über die Distanz.
Hast du noch eine Empfehlung im Spielebereich?
Ja, vielleicht. Was ich auch gerne spiele, ist Deutschland. Ich glaube, das spielst du nicht gerne.
Weil ich so schlecht in Geografie bin.
Das geht halt nochmal in eine ganz andere Richtung, weil ich spiele ja auch gerne Quizspiele. Und das vereint das so. Naja, es ist kein Quizspiel in dem Sinne, aber man muss schon auch irgendwie ein bisschen was wissen. Aber man kann auch einfach gut raten. Also schon das Prinzip von Quizspielen. Man muss halt auf der Deutschlandkarte, die ist dann das Brett quasi, muss man Orte erkennen oder lokalisieren. Das spielt sogar meine Familie gerne. Also, ja, das macht mir auch irgendwie Spaß, weil ich weiß gar nicht warum. Weil eigentlich ist es auch relativ simpel. Du hast eine Deutschlandkarte und du machst dann so, da ist Kiel, da ist Karlsruhe, so ungefähr. Das ist schon ein bisschen anders, aber man lernt dadurch sein eigenes Land ja auch ein bisschen besser kennen. Und es gibt auch Europa und es gibt auch, glaube ich, die Welt.
Ich bin echt so schlecht in Geografie, dass mich das einfach nur frustriert, das Spiel. Also man muss schon einen gewissen Kenntnisstand haben, glaube ich, um darin gut zu sein.
Ja, aber ich glaube, ich mag auch bei solchen Wissensspielen, wenn man dann so ein bisschen beweisen kann, dass man nicht ganz dumm ist. Also nicht unbedingt den anderen Leuten das zu beweisen, sondern sich selbst.
Ja, das ist schon ein Erfolgserlebnis. Aber halt nur, wenn man dann weiß.
Je häufiger du das spielst, desto größer werden die Erfolgserlebnisse.
Wenn du das sagst.
Ja, man darf es auch nicht so oft spielen, weil man dann natürlich auch manche Sachen schon relativ gut weiß.
Also ich glaube, wir können festhalten, dass wir beide gerne Brettspiele spielen. Ich glaube, das ist allen klar geworden. Das war wahrscheinlich schon klar in der ersten Folge des Kulturbeutels. Ja. Aber vielleicht habt ihr ja ein paar Inspirationen mitgenommen und habt vielleicht auch mal Lust, wieder ein Spiel rauszuholen. Das ist ja auch wirklich schön. Also, was ich auch gelesen habe in der Pandemie, ist es natürlich viel mehr geworden, dass die Leute Spiele gespielt haben. Und das ist ja eigentlich auch mal schön, wenn man mal ein anderes Abendprogramm hat und mal ein Spiel wieder spielt. Das ist auch, das holt einen so ein bisschen so aus der Routine raus, finde ich.
Ja. Ich will noch einen Klassiker erwähnen. Scrabble. Das reicht schon.
Das war's.
Ich wollte es nur genannt haben, weil ich das auch gerne spiele. Und in dem Zusammenhang fällt mir auch ein, dass es irgendwie so mit verschiedenen Freundinnen spiele ich gerne. Und mit jeder Freundin gibt es so ein Spiel, das man immer spielen kann. Mhm. Und mit einer Freundin, die auch leider in Kiel wohnt, habe ich immer gerne Scrabble gespielt.
Das ist irgendwie schön, wenn man sich dann immer auf eine Sache auf jeden Fall einigen kann, also auf ein Spiel. Das ist schön. Ja. Hast du noch eine Empfehlung, die kein Spiel ist?
Achso.
Zum Abschluss nochmal.
Wir schließen jetzt quasi die Folge ab und gehen über zu einem anderen Thema. Ich habe in letzter Zeit sehr viele Bug-Shows gesehen. Zum Beispiel ist das Cake, ist das Kuchen. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass es etwas sehr Befriedigendes hat, wenn Leute in etwas hineinschneiden, was nicht aussieht wie Kuchen, aber sich als Kuchen herausstellt.
Kannst Kannst du denn unterscheiden, was Kuchen ist und was nicht? Ist das einfach?
Naja, man sieht das ja durch den Fernseher eh nur leicht verzerrt, weil man sieht natürlich nicht die Realität und dann sind die Bilder schon so, dass man es entweder erkennt oder man erkennt es eben nicht. Und man sieht ja auch den Prozess des Backens, deswegen weiß man da auch schon öfters Bescheid. Aber es hat trotzdem was Befriedigendes. Und ich finde es total faszinierend, wenn Leute so backen können, dass es aussieht wie, keine Ahnung was, wie irgendwas völlig anderes. Und danach habe ich gesehen Baking Impossible, wo immer zwei Leute zusammen quasi etwas konstruieren, ein Bäcker, Bäckerin und ein Ingenieur, Ingenieurin. Und es müssen immer funktionale Dinge sein. Also es muss alles essbar sein und es muss irgendwie funktionieren und einen Stresstest überstehen. Also sie müssen zum Beispiel eine Brücke bauen aus essbaren Teilen und darüber muss dann ein Auto fahren und das muss irgendwie 150 Pfund Gewicht aushalten. Und so. Ja. Da denkt man sich dann auch, was es alles gibt, was alles möglich ist. Und ich dachte auch teilweise, so eine Essensverschwendung. Oh. Aber gleichzeitig war es auch total faszinierend. Also, wer Lust auf Backshows hat, da gibt es auf Netflix einiges. Beides auf Netflix. Ja, ich kann noch weitermachen. Ich habe jetzt angefangen mit, oder bin, das sind alles, gab es alle nur eine Staffel mit irgendwie 6, 7 Folgen oder so, also man ist ziemlich schnell durch. Jetzt habe ich School of Chocolate.
Ich finde das halt so geil, wahrscheinlich wird dir das jetzt auch alles immer vorgeschlagen, natürlich, weil du halt jetzt einmal in diese Backecke geraten bist.
So. Ich habe immer so Phasen und dann hört das auch wieder auf. Dann hatten wir den letzten Podcast. Ich habe seitdem wohl ziemlich viel gesehen.
Vor Wochen. Ich glaube, wir haben ja wirklich wieder einen Tag voraus vor Veröffentlichung des Podcasts aufgenommen. Also vor 2 Wochen jetzt, ja.
Weil ich glaube, was ich auch noch nicht empfohlen habe, das ist keine Backshow, Queer Eye Germany.
Nee. Habe ich ja auch das gesehen. Hast du mir nur über Telegram empfohlen.
Ja. empfehle ich auch gerne nochmal ausführlicher. Es sind leider nur 5 Folgen, deswegen war auch das ziemlich schnell vorbei. Ich glaube, deswegen habe ich so viel gesehen, weil es immer so kurz ist. Aber ja, wir haben ja auch schon mal eine Folge über Queer Eye gemacht und jetzt
gibt's zweite Folge.
Ja, jetzt gibt es die deutsche Version und ich dachte erst, ob das jetzt eher so ein Abklatsch wird, aber es war richtig gut. Richtig gut. Ja, ich höre jetzt auf. Hast du Empfehlung?
Ich habe einige Spiele empfohlen und jetzt habe ich noch ein Buch, was ich empfehlen würde. Vielleicht kennen manche von euch die Serie Unorthodox, die war, glaube ich, 2020 oder 2021 ist die rausgekommen, über eine junge Frau, die aus der chassidischen Gemeinde in New York ausbricht, sozusagen aus ihrem alten Leben und nach Berlin geht und sich halt so von ihren Wurzeln befreit und versucht, ihr eigenes Leben aufzubauen, weil sie da in einem sehr, ja, wie nennt man das, einengenden, unterdrückenden Milieu sozusagen gelebt hat, mit diesen ganzen Regeln und Vorschriften, die sie halt als orthodoxe Jüdin da befolgen musste. Und davon hat sie sich halt gelöst und ist nach New York gegangen. Was ich aber empfehlen möchte, ist das Buch, auf dem diese Serie basiert. Und ich war ganz überrascht, weil ich nämlich dachte, dass halt die Hauptprotagonistin in der Serie heißt nicht wie die Autorin. Die Autorin heißt Deborah Feldman. Aber trotzdem dachte ich, dass es relativ nahe die Serie an dem Buch ist. Aber das Buch erzählt eigentlich diese ganze Geschichte davor, wie sie halt lebt in dieser Gemeinde dort in Williamsburg in New York und wie sie dort aufwächst, wie sie sozialisiert wird, wie diese Gesellschaft dort ist. Auch ganz klar, wie die Rollen der Frauen dort ist, was ja sehr, ja, sehr spezifisch ist. Also sehr, Frauen haben halt nicht so viele Rechte, um es mal ganz kurz so auszudrücken. Und das könnte alles sehr, sehr bedrückend sein, so wenn man das so liest. Und das ist es auch teilweise. aber sie schreibt es halt sehr gut und man hat immer das Gefühl, dass sie diesen Funken so hat, dort rauszukommen. Und das ist nicht die ganze Zeit Thema, das sie versucht auszubrechen, aber es ist so diese ganze Entwicklung, so was habe ich gelernt, was habe ich mitbekommen von zu Hause und wie, was will ich eigentlich von meinem Leben so? Und das fand ich, das war wirklich sehr, sehr kraftvoll, das Buch. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, es ist, ne, manche Leute haben halt eine spannende Lebensgeschichte und manche Leute können gut drüber schreiben. Und ich finde, das kombiniert beides. Also das ist wirklich ein richtig gutes Buch. Unorthodox von Deborah Feldman.
Ja, damit entlassen wir euch. Osterwochenende.
Entweder ihr lest was Schweres, also was, oder ihr guckt ein paar Backshows. Ihr könnt auch beides abwechseln vielleicht.
Oder Quereil, das ist so in der Mitte. Genau. Wobei es sind auch viele traurige Geschichten dabei.
Ist ja auch bei dem Original so, ne?
Ja. Aber es ist alles in einem positiven Gewand. Ja.
Ja, sind wir schon wieder am Ende, liebe Nora.
Ja. Haben wir aber auch genug geredet.
Jetzt reicht's aber auch langsam.
Jetzt reicht's.
Wir müssen ja noch Abend essen und stinken vor. Ja.
Gut, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.